Die Sex Pistols. God Save the Queen.
Ja. In den westlichen Ländern hatte man Angst davor, dass es keine Zukunft gibt. Im Osten war too much future angesagt. Das ist eine Erkenntnis aus dem Buch Stirb nicht im Warteraum der Zukunft, die ostdeutschen Punks und der Fall der Mauer von Tim Moore, über das wir sprechen werden, und zwar mit dem Autor selber und mit Brezel Göring, den wir von Stereo Total kennen. Erstmal schönen guten Tag an euch beide und hallo.
Hallo. Oh,
hallo.
Tim Moore hat in diesem extrem lesenswerten Werk mit wissenschaftlicher Präzision, kann man sagen, die Geschichte der Ostberliner Punks nochmal nacherzählt. Und er findet auch Spuren der Punks von damals im Berlin von heute. Das ist auch eine sehr interessante Verbindung, die da hergestellt wird von den Punks von damals und der Elektro- und Techno-Szene von heute. Diese Verbindung war mir zum Beispiel so auch nicht klar, bevor ich das Buch gelesen habe. Was auch toll ist im Buch, ist dieser empathische Zugang. Da wird mit viel hinein, mit einem sich hineinversetzen in die Leute eben erreicht, dass man die Entscheidungen der Punks von damals total gut nachvollziehen kann, dass man so denkt, hätte ich genauso gemacht oder so, ja. Das finde ich ganz stark. Und wir wollen euch dieses Buch vorstellen, zu dem es morgen auch nochmal eine Lesung geben wird im Monarchen. Da wird Brezel Göring eben auch unterstützend auf der Bühne mitwirken. Jetzt sind aber erstmal beide bei mir, der amerikanische Autor Tim Moore und Brezel Göring. Tachchen nochmal, hallo.
Hey.
Halli, hallo.
Tim, du hast in den 90er Jahren in Berlin gelebt, du hast hier auch als DJ gearbeitet, du hast in der Zwischenzeit die Memoiren von nicht ganz unbekannten Musikern mitverfasst, Duff McKagan von den ganzen Roses sei da erwähnt oder auch Herr Stanley von Kiss, mit denen hast du an den Memoiren und Biografien gearbeitet. Irgendwann hast du aber festgestellt, dass es vielleicht nochmal gut ist, auch nochmal zurückzublicken auf die Berliner Punk-Szene und auch auf die Phase in der Stadt Berlin, die stattgefunden hat, bevor du hier angekommen bist. Wann hast du das gemerkt, dass das eine wichtige Phase ist, die auch immer noch ihre Schatten wirft in die Gegenwart?
Ja, die Idee für dieses Buch ist in meinem Kopf seit 25 Jahren.
Okay.
Und ich habe erst 2009 angefangen, um zu recherchieren, aber ich werde ins Englische.
Ja, mach ruhig.
Okay. Yeah, when I first came to Berlin, I met a number of people from the East punk scene.
Yes.
Pretty early on, and I was absolutely fascinated with it. Ich war damals ziemlich politisch gesehen so ahnungslos, aber es war mir trotzdem klar, dass es unheimlich wichtig war, diese Geschichte. Und ich wollte es unbedingt irgendwann irgendwie an meine Landsleute weitererzählen.
Ah, okay. Das heißt, es ging dir auch darum, den Punks oder vielleicht auch den Leuten, die am Punk interessiert sind, oder auch an Leuten, die an der Historie interessiert sind in Amerika, mal zu zeigen, hier ist ein Teil der deutschen Geschichte, der interessant ist. Und der, das sagen ja auch Historiker aus Deutschland, so genau noch gar nicht beleuchtet wurde. Also du hast da wirklich auch eine wichtige Arbeit geleistet. Und ich habe es eben in der Anmoderation schon ein bisschen vorweggegriffen. Eine der zentralen Thesen im Buch besagt ja, dass die Punks von damals, also die Bunthaarigen, die 1981 am Alexanderplatz abhingen oder im Plenterwald, ja, dass die einen direkten Einfluss noch haben auf die Club- und Techno-Szene im heutigen Berlin. Ist das denn auch was gewesen, was vor 25 Jahren quasi schon klar wurde, weil da ja vielleicht die ersten Clubs schon erfunden wurden? Oder ist es auch erst in der Recherche jetzt zum Buch rausgekommen, dass es da so direkte Verbindungen gibt?
Naja, I'd say my perspective today is probably a little bit romantic and nostalgic.
I think so, yeah.
I mean, but because I go back and forth between New York and Berlin so much, ich merke doch, dass es gibt viel mehr so People Power noch in Berlin.
Ja.
Also especially compared to New York. I mean, it's very different from the 90s when things seemed very open and everything was possible. And yet, like I said, compared to New York, it's there's a lot more success here in terms of creating the lifestyle that you want.
Yeah. But did you know when you started to work on this book that there's still that huge influence of the old school punkers on the modern dance music scene in Berlin or the club scene in Berlin?
Yeah, it's more like the ethos really more than the music. I mean, I really feel like this DIY approach that the East punks were so effective at has carried through.
That's true.
To today.
Ja, das wird im Buch auch ganz schön beschrieben, dass Clubs, die in den frühen 90er Jahren in Westberlin aufgemacht worden sind, die trugen dann ganz glitzernde Namen. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht und dann wird voll lange ins Mobiliar investieren. Alles wird schön geschmuckt und im Westen hast du halt ein ehemaliges Elektrizitätswerk oder das wird E-Werk genannt und ja, dann werden einfach Boxen reingestellt und Musik laut und dann war's das. Ja, das war dann wirklich eine effiziente Art, quasi Clubs zu zu erfinden. Ich habe vorhin auch schon erwähnt, dass ich das ganz interessant finde, dass du dich dieser Szene mit einer riesengroßen Empathie näherst. Das heißt, du fühlst dich in die Leute hinein und kannst so auch nachvollziehen, wie Entscheidungen getroffen werden. Du hast früher auch für den Playboy gearbeitet mit Hunter S. Thompson zusammen. Das heißt, der Gonzo-Journalismus, der ja einen anderen Approach wählt, der ist dir durchaus auch bekannt. Trotzdem habe ich mich gefragt beim Lesen des Buches, ist diese Empathie ein journalistisches Mittel, um den Leuten verständlich zu machen, warum die Leute so gehandelt haben, die Protagonisten im Buch? Oder ist es auch ein bisschen, weil du die Punks so sympathisch fandest und dich einfach gut reinversetzen konntest?
It's definitely the latter.
Okay.
I definitely, and I think now more than ever, this book it's more important than it's ever been before because of our current situation. So yeah. I'm hoping that this book will be seen as kind of a handbook for Widerstand against
Totalitarianismus,
ja.
Thank you, man.
Was wir dringend brauchen jetzt.
Ja,
zur
das
Zeit,
wäre
ja.
meine allerletzte Frage gewesen. Was kann man als Mensch im Jahre 2017 lernen von den Punkern, die 1981 unter großem Risiko sich versammelt haben an Plätzen wie dem Plänterwald und dem Alexanderplatz? Da können wir vielleicht auch am Schluss des Gesprächs nochmal drüber reden. Ich möchte jetzt aber auch Brezel ein bisschen einbringen in unsere Konversation. Du bist ja jetzt kein Teil der Ostberliner Punk-Szene gewesen. Du bist im Prinzip aus dem Hessischen irgendwann in Berlin angekommen. Hast du jetzt mit dich mit dem Buch schon ein bisschen beschäftigt? Welche Erkenntnisse waren vielleicht für dich noch interessant, wenn du die Punk-Szene im Osten nochmal betrachtest?
Also ehrlich gesagt, es gab ja auch schon andere Bücher darüber, die ich auch gelesen habe, aber was mich jetzt an dem Buch, was mir da am besten gefallen hat, das ist gegen Ende, ich weiß auch gar nicht mehr, welcher der interviewten Musiker das sagt, aber dass bei allen, die also nach dem Mauerfall aus dem Westen kamen, egal wie sehr sie sich einer Subkultur zugehörig gefühlt haben, dass es immer zu irgendeinem Zeitpunkt klar geworden ist, okay, der ist im Kapitalismus aufgewachsen und sozialisiert worden. Und und dann eigentlich auch die Geschichte, wie es nachher dann weitergeht, weil das plötzlich die aus dem Westen machen Geld oder die Dimension eigentlich, die fand ich nochmal ganz interessant. Und ansonsten, naja, was auch Tim sagt, man kann es entweder als historische Epoche betrachten, dann ist es ein reines Geschichtsbuch, aber im Grunde genommen sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen als Kritik an der Gegenwart, das ist eigentlich das, was ich gut finde.
Und ich finde auch, man kann sich wenn man sich die Direktheit der Texte, die hier zum Teil rausgesungen wurden in einem Staat, wo du wirklich schon für Andeutungen quasi Repressionen erwarten musstest, wie direkt da rausgeschrien wurde, dass man am Currywurststand eben nicht mehr abhängen kann oder dass der Stasi-Mitarbeiter hinten dran sitzt und auch mit welcher Radikalität diese Leute ihre Lebensphilosophie durchgezogen haben, das finde ich ist wirklich wahr, dass man sich da vielleicht das ein oder andere abschneiden kann als Philosophie für das Leben in so einer politischen Situation, wie wir sie gerade sind. Aber ich habe auch manchmal gedacht, eigentlich könnten sich auch die Punkbands mal wieder ein bisschen was abschneiden von dieser Direktheit und auch von diesem Hingerotzten. Heutzutage hat man ja das Gefühl, dass selbst Punkbands mit politischen Inhalten, dass die dann so eine glasklare Produktion nochmal mitbringen und so.
Ich hatte schon eigentlich im Grunde genommen sogar, bin ich überhaupt nochmal genauer aufmerksam drauf geworden, weil ich Leute kennengelernt hatte, die nach der Wende geboren sind, aber sich direkt darauf beziehen eigentlich. Also sowohl, auch so diese Art und Weise, wir machen das alles selber, die Kleidung, die Buttons, die, also so eine, es ist auch, wir machen eine Kassette, die kann sich jemand anderer überspielen und es ist überhaupt nicht der Plan, eine Karriere als Musiker zu machen oder sowas. Also so die Punkbands im Osten hatten vielleicht die Möglichkeit nicht, aber jetzt, dass man jetzt eine willentliche Entscheidung trifft, okay, das will ich nicht, das interessiert mich alles nicht, das gehört nicht dazu, das hat mich im Grunde genommen auch wieder auf die Geschichte aufmerksam gemacht.
Was ich auch faszinierend finde, ist, obwohl man das ja ein bisschen weiß, dass die Kirchen quasi ein Ort waren, wo sich quasi offene Diskussionsgruppen auch treffen konnten, das wusste man ja schon, aber dass quasi das Überleben des Punk im Osten direkt zusammenhängt mit irgendwelchen Leuten, die in der Kirche gearbeitet haben und die irgendwann gesehen haben, pass mal auf, auch diese Leute brauchen irgendwie Freiräume. Und wenn es nur darum geht, den quasi das hinterste Räumchen in der Kirche aufzumachen, einen Kasten Bier reinzustellen. Ja, das finde ich auch interessant. Und das, was mich auch interessiert, ist die Recherchearbeit, die du jetzt noch gemacht hast für dieses Buch, weil du hast ja nicht nur in Stasi-Akten gewühlt, sondern hast auch wahnsinnig viele Leute interviewt. Und dann muss man das ja wieder vermischen. Das finde ich auch interessant, weil in der Stasi-Akte steht ja höchstwahrscheinlich relativ genau, deutsche Gründlichkeit steht genau drin, am 21.05. um 14.30 Uhr ist das und das passiert. Der Punker wird aber jetzt sagen, ja, 1981 irgendwann ist mir das widerfahren. Es muss sehr spannend gewesen sein, diese beiden Quellen gegeneinander abzuwägen.
Yeah, I think in some ways it helped a lot that I'd already done ghostwriting and translating. I'm used to sort of creating a voice for people. And so in a lot of ways I thought of this as kind of like a mixtape where I was taking all the sources that I had, the 50 interviews I did, the probably about 25 books in German about the topic that are really great, and then the Stasi-Akten und so weiter. And I just sort of threw it all together and made a kind of a mixtape out of it that has a consistent feel.
And rhythm to it, yeah. And that's another interesting thing. There's a certain rhythm to the book, and when you read it, you feel like reading a novel. That's what I find
so
really
was geplant, yeah.
Yeah, toll. You've made it. Motherfucker, you've made it. Congratulations.
Ja, das ist wahrscheinlich auch typisch Ami, so ein cinematisches Stil zu schreiben.
Ja. Nein, aber man ist beim Lesen des Buches, erwischt man sich dabei, wie man sich so einen Film vorstellt, der quasi die Geschichte auch nochmal nacherzählt von Major und Colonel und wie sie alle heißen. Und dann kommt man in der Mitte des Buches an und stellt fest, sind ja alles wirklich real people mit real people. Pictures in there und so. Es ist sehr, sehr interessant. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, hören aber zwischendurch eine Musik, die doppelt zum Thema passt, denn sie ist im Prinzip von Brezel mitproduziert worden, oder?
Nee, ich hab's nur aufgenommen.
Nur auf, also das sind wieder die Produzenten, die sagen, ich produziere nicht, ich nehme nur auf. auf jeden Fall hat Brezel das aufgenommen und das passt im doppelt und dreifachen Sinne zu unserem Diskussionsthema. Wir hören Pisse mit Scheiß DDR. Ja, scheiß Europa, nämlich auch. Pisse waren das gerade mit scheiß DDR aufgenommen von Brezel Göring. Und so haben wir gerade schon gesagt, so ungefähr stelle ich mir Bands vor, die auch vorkommen im Buch. Bands wie Wutanfall zum Beispiel. Wer alte, gute Punk-Bandnamen auch nochmal nachlesen möchte, allein für den ist dieses Buch empfehlenswert, denn da sind einige dabei. Es ist toll, was für starke Namen die sich ausgedacht haben. Die Ostberliner Punker. Was ich auch toll finde, ist, dass man im Osten mehrere gute Gründe dafür hatte, sich einen Punkernamen zu geben. Es ist ein bisschen so wie die, vielleicht noch bei den Hip-Hopern in den Vereinigten Staaten, die wirklich Gangster-Rapper sind, ja. Da ist es ganz gut, wenn man mit fünf Leuten abhängt, von denen man aber den bürgerlichen Namen gar nicht kennt, sondern sagt, mit wem haben sie denn heute abgehangen? Dann, ja, ich war mit Kotze unterwegs und mit Colonel und Major. Ist schwierig da quasi weiter zu forschen. Wie bist du denn eigentlich auf diese ganzen Leute gekommen? Du hast ein paar damals schon kennengelernt und dann versucht, quasi den Recherchekreis zu erweitern, oder wie muss man sich das vorstellen?
Yeah, I mean, I was in a unique position because I'm an outsider, but of course, I think these people are mostly too cynical or too suspicious of outsiders to trust a true outsider. So it was important that I came to the interviews with a sort of recommendation from people that I already knew. But so I think it was this combination of insider outsider. So I could reach into the scene and people thought I was trustworthy, but then I still had this kind of Überblick that maybe an Außenseiter is better equipped to write.
Yeah. And it's really interesting that there's these connections, we've mentioned them before, between the old school punks from the 80s and the new school club scene in Berlin. Sven Marquardt maybe is one of the more important characters when you talk about that connection, because he used to be an old school punk. He used to do photographs on the Alexanderplatz and photograph the punks and then got into trouble for that. And now he's the face of the most important club in the world.
Exactly. He's a perfect connection between yesterday and today.
Yeah. Wie schwierig oder aufwendig war das mit den Stasi-Akten? Denn die sind ja, wir haben es ja vorhin gesagt, es gibt ja diese Waage zwischen den beiden Quellen. Wie wichtig waren die vielleicht aber auch für dieses
Buch? Ja, am Anfang dachte ich, dass die Akten würde das alle wichtigste Quelle sein, aber das war gar nicht so, weil ich eben das cinematisch erzählen wollte. Ich brauchte dann so echte Stories, also direkt von Leuten. Die Akten waren eher so banal und so really when it came together, as I started to do more and more interviews and got those really colorful anecdotes that you could build this like you said, the narrative style, this very, this cinematic narrative style, almost like a roman.
Yeah, this is really great because there's stories about Major, one of the main characters, in which you tell people about the way that she slept at her grandma's house because the other houses were observed by the Stasi. Mm. And it's really the small details that make you want to dive into the whole story. It's a really super interesting book. So what are you going to do when you're going to read from the book tomorrow. Do you have any special plans for tomorrow's Lesung at Monarch, or will you just sit there like the old schoolers with a glass of water?
Ich hole die Lupe raus und dann wählen wir uns irgendein Kapitel aus und sind ja alle gut und alle interessant und lesen einfach los.
Das ist wirklich so. Also es gibt keine Stelle, die uninteressant ist.
Ja, wir haben auch zwischendurch Kurzfilme, also von Micha Kobs, der ehemalige Gitarrist von Planlos.
Da oh,
auch,
cool. Ja. Und das heißt, die Protagonisten des Buches, die ja, nehme ich an, zum allergrößten Teil zumindest noch am Leben sind, die haben dann auch schon mitbekommen, dass das jetzt veröffentlicht wurde. Gibt es da auch schon Rückmeldungen?
Yeah, yeah, I mean, I don't want to say personally the names of people, but a lot of them gotten back to me to say that that they liked it. So okay, that obviously good. Made me really happy. Because to me, like you said earlier, these people were really, I see them as heroes. Yeah. And so I'm I want them to be
pleased. Yeah, and they're critical people, so they it might have turned out, you know, they'd be like, what the fuck are you doing? It's my story. You've written it wrong or something like that. But it's really, it's a super interesting book. People out there. Wer sich weiterbilden möchte, nicht nur zum Thema ostdeutsche Punks vor 89, sondern überhaupt auch zum Thema Musikgeschichte und musikalische Vibes in Berlin und auch Haltung unter Musikern in Berlin, der muss dieses Buch kaufen, dass es sich wirklich liest wie ein Roman, obwohl jeder Satz in diesem Buch knallhart recherchiert ist. Es ist alles nicht ein based on real facts, sondern es sind real facts. Mhm. Aber der Film würde wahrscheinlich so anfangen. This is based on real facts, you know what I'm saying? This would be like the opening credit for the film. Aber das hier ist wirklich ganz, ganz starkes Material, historisches Material und aber eben auch sehr unterhaltsames Material, in das man sich reinlesen sollte. Und wer eins von den Büchern haben möchte, der kann uns jetzt eine Mail schreiben an win@fluxfm.de mit dem Betreff Warteraum, würde ich sagen. Warteraum ist ein guter Betreff für eine E-Mail. Schreibt uns eine Mail mit dem Betreff Warteraum an win@fluxfm.de, schreibt eure Adresse mit rein und dann schicken wir euch ein Exemplar zu von Tim Moores neuestem Werk. Und wir haben auch noch Tickets für die Lesung morgen im Monarchen. Dafür einfach anrufen unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000 ist die Nummer zum Glück. Wir haben Tickets für die Lesung im Monarchen am morgigen Samstag. Thanks a lot for visiting. And I could talk about this book forever and ever. So as soon as you come back for a second Lesung or something, you come back here and we do a bit more. Das war wirklich sehr, sehr interessant, mit euch zu quatschen. Viel Spaß morgen bei der Lesung. Und ansonsten vielleicht, Bresel, noch schnell, gibt's bei euch was Neues oder bei dir? Du bist ja auch immer noch nicht nur Stereo-Total-Mitglied, sondern auch Herausgeber und Unterstützer von anderen Bands?
Im Moment gibt's überhaupt nichts Neues. Geil. Wir haben wir haben mal gar nichts gemacht. Ja. Nee, stimmt nicht. Wir haben Lieder mit Andreas Dora zusammen aufgenommen, was ganz gut geworden ist. Aber das ist noch nicht
erschienen. Das dauert alles noch ein bisschen.
Du weißt ja, wie die Maschinen da langsam laufen.
Jetzt wollte ich dich gerade dafür loben, dass du von den Ostberliner Punkern was gelernt hast und einfach beim Radio auch sagst, wir haben nichts Neues. Scheiß drauf, wir brauchen nichts Neues. Wer unsere Musik hören soll, der soll den Backing-Katalog kaufen. Ist geil genug.
Das habe ich nämlich gelernt. Also wenn man gelobt wird, denjenigen auch gleich nochmal zu enttäuschen.
Das ist auch gut. Vielen Dank für euren Besuch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Danke, und für euch da draußen sei das Buch nochmal ans Herz gelegt. Es ist im Heine Verlag erschienen. Das vielleicht noch für die Leute, die es jetzt nicht gewonnen haben bei uns. Im Heine Verlag erschienen. 550 Seiten, geballte Informationen und das sehr, sehr unterhaltsam zusammengefasst. Tim Moore stirbt nicht im Warteraum der Zukunft. Bye, Tim. Thank you.
Vielen Dank.